Brigitte, wo wir in diesem Podcast das erste Mal über ein Militärgericht geredet haben, bist du nachher mit Hörerinnen und Hörern von der dritten Gewalt zu einem Fall besuchen vor einem Militärgericht. Wie ist das eigentlich gelaufen?
Das war ein sehr spannender Ausflug gewesen, auch für mich, zum Erleben, wie unsere Hörerinnen oder Verlegerinnen von der Republik reagieren auf die Militärjustiz, auf das besondere Verfahren in der Militärjustiz. Und es war ein sehr langer Prozess da gewesen. An das kann ich mich auch noch erinnern. Und sie haben wirklich, alle haben mitgemacht, haben ausgeharrt. Wir sind auf steinharten Holzbänken gesessen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass die ganze Gruppe mitfiebert und auch froh war, das mal zu erleben, was das bedeutet, wenn in der Schweiz Militärjustiz tagt und ja probiert, zwischen Schuld und Unschuld zu entscheiden und eine Strafe zu fällen. Es war für uns alle wirklich ein eindrücklicher und unvergesslicher Tag.
Ihr habt fast den Saal gestürmt mit so vielen Leuten, oder habt alle Platz gehabt?
Wir haben Platz gehabt, wir sind sehr eng zusammengesessen und ich hatte den Eindruck gehabt, dass aber auch die Militärrichterinnen und Richter, dass die sich gefreut haben über die Aufmerksamkeit. Wir haben die Gerichtspause auch können Fragen stellen und wir haben vor allem nach dem Prozess, obwohl wir alle wirklich extrem müde gewesen sind, wir haben noch lange über den Fall geredet, über unsere Eindrücke und die Verlegerinnen und die Hörerinnen haben gesagt, wie sie geurteilt hätten, was sie für einen Eindruck gehabt haben von allen Beteiligten. Und das ist ja, das ist unglaublich bereichernd gewesen.
Du hast in der Republik über den Besuch nachher auch geschrieben. Wer das nachlesen will, wir verlinken den Beitrag in den Shownotes. Und wer sich auch ohne Begleitung getraut, Militärstrafprozesse sind immer öffentlich, können von allen besucht werden. Wer es aber lieber auch ein bisschen kompakter hat, kann jetzt einfach weiter dranbleiben. Wir reden heute nämlich über einen weiteren Fall aus der Schweizer Armee. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist wie immer die Gerichtsreporterin Brigitte Jolimann. Der Tag vor einem Militärgericht, wo wir heute besprechen, der hat ungewöhnlich angefangen. Du hockst als Beobachterin im Gerichtssaal, Brigitte, in Lachen im Kanton Schweiz, am Morgen um 9 Uhr. Was passiert denn?
Ja, eben, das ist der grosse Frust gewesen für mich, aber für alle Beteiligten, die im Saal gesessen sind. Es ist nichts passiert, vorläufig, weil die Hauptperson ist einfach nicht erschienen. Und das heisst, der Wachmeister, der angeklagt war, der sich dem Prozedere hat müssen stellen, der ist nicht gekommen. Wir sind im Saal gesessen, wir haben gewartet und irgendwann war wie klar gewesen für alle, der Mann hat nicht nur eine Verspätung, der wird einfach nicht mehr auftauchen.
Der Beschuldigte, der nicht auftaucht, wir nennen ihn Thomas Schmid, das ist nicht sein richtiger Name, der hat ja schon mal so einen Prozesstag platzen lassen, weil er nicht kommen konnte. Jetzt also schon das zweite Mal. Wie hat das Gericht reagiert?
Ich muss vielleicht zur Ehrrettung vom Wachmeister Schmid sagen, wo er das erste Mal den Prozess hat platzen lassen, hat er sich ganz, ganz kurzfristig krankgeschrieben lassen. Das ist auch ein bisschen auffällig. Das macht man eigentlich nicht. Und es ist eher selten, dass man da kurzfristig merkt, dass man nicht in der Lage ist, vor Gericht zu erscheinen. Und darum ist das Gericht, glaube ich, auch so ein bisschen vorgewarnt gewesen, dass es da vielleicht nicht allzu rund läuft. Und also ehrlich gesagt, sie haben nicht lang gewartet. Sie haben relativ rasch entschieden und haben gesagt, so, diesmal gehen wir ihn holen. So geht es nicht weiter. Und haben die Militärpolizei aufgeboten. Die sind dann als erstes an den Wohnort vom Angeklagten gegangen, haben dort Sturm gelüttet und das haben wir dann nachher erfahren. Also ich habe es dann vor allem im Gang erfahren, als ich mit dem Wachmeister Schmid geredet habe. Die haben oft unter der Tür Sturm gelüttet, sind aufmarschiert, haben ihm gesagt, er dürfe sich jetzt schnell anlegen, das Nötigste zusammenpacken. Dann haben sie ihm Handschellen angelegt und haben dann im Auto nach Lachen in den Gerichtssaal eskaliert. Und dort hat dann der Prozess, nachdem der Angeklagte endlich da war, zugeführt worden ist, mit Zwang, mit gut 2 Stunden Verspätung können anfangen.
Kannst du uns noch etwas über den Thomas Schmid erzählen? Also du hast schon gesagt, Wachmeister, das ist sein militärischer Rang, also Gruppenführer, Unteroffizier. Wie kannst du ihn sonst beschreiben?
Ich habe noch gestaunt, wie er das Ganze irgendwie ein bisschen locker genommen hat. Eben, er hat mir denn das erzählt. Ich habe ihn gefragt, wie ist das möglich, dass sie das verschlafen, ihren eigenen Prozesstermin. Und er hat mir dann so relativ zerknirscht, aber er hat es jetzt auch nicht so schlimm gefunden, gesagt, ja, er hat viel zu wenig geschlafen in der Nacht vorher und dann hat der Wecker gelüht am frühen Morgen und er hat einfach reflexartig auf den Wecker draufgeknallt und hat weiter geschlafen. Also, das ist für ihn jetzt offenbar nicht so wahnsinnig wichtig gewesen, dass er den Prozesstermin gehört. Und wo er dann in den Saal geführt worden ist, eben mit der Militärpolizei, das habe ich auch noch speziell gefunden. Er hat mal als erstes eine ganze Beige Zeitungen vor sich ausbreitet auf dem Pult, wo vor der Anklagebank gestanden ist. Und das hat mir gezeigt, aha, da rechnet einer damit, dass es könnte länger dauern. Und es ist auch, das finde ich jetzt auch noch relativ kaltblütig, dass man einen eigenen Prozess, wo man als Angeklagter mit einer Strafe muss rechnen, ja, mal noch Zeitungen mitnimmt, dass es einem nicht langweilig wird.
Also, so ein bisschen Desinteresse fast.
Ja, und so ein bisschen cool, so ein bisschen ein Typ, wo ich das Gefühl habe, der geht recht locker und leger durchs Leben. Ich glaube, der geniesst das Leben und der nimmt die Regeln nicht allzu ernst. Also kein unsympathischer Mensch, aber jetzt nicht einer, wo ja, jetzt besonders Wert auf Leiden, gesetzestreu und unauffällig und möglichst anständig durchs Leben zu gehen. Also einer, der, ich würde es mal so sagen, der es ein bisschen locker nimmt im positiven wie im negativen Sinn.
Wir befinden uns vor einem Militärgericht. Wer unsere früheren Fälle über die Militärstrafjustiz nachhören will, die findet man im Archiv der dritten Gewalt unter dem Stichwort Militärmarsch ins Koma und Fondue-Gackler, Uniformen, Schlangenlinien. Wenn ihr gerade im Feed seid, klickt doch gerade auf Abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Zurück zum Wachmeister Schmid, der vor Gericht steht. Ihm wird vorgeworfen, er hätte einen Kamerad drangsaliert. Was ist passiert, Brigitte?
Die ganze Geschichte hat sich in einem Bunker abgespielt, wo die Unteroffiziere einen Wiederholungskurs absolviert haben. Und der Schmid soll an einem anderen Wachmeister, also an einem Kamerad, nachts, mit seiner Nacht, eine schallende Ohrfeige verpasst haben und dann später sogar noch sein Maul, also das Maul vom Opfer, wir nennen ihn da Lukas Brunner, das Maul vom Lukas Brunner mit einem Panzertape zugeklebt haben und ihn auch mit dem Oberkörper mit dem Panzertape ans Bett gefesselt haben. Und dazu soll der Wachmeister Schmid gesagt haben, so und jetzt kommst du noch ein Klebband auf die Schnurren über, quasi, dass du dein Maul hast und noch ein paar andere unschöne Worte. Aber wir müssen uns vorstellen, es klingt jetzt lustig und harmlos, aber der Wachmeister Brunner ist da so ja, ein bisschen wehrlos und hilflos im Bett gelegen. Der Schmied stürzt auf ihn zu, macht das mit ihm und ja, niemand hat eingegriffen. Also es ist sicher für den betroffenen Brunner eine sehr unangenehme, schwierige und ja, sicher auch traumatisierende Erfahrung gewesen.
Sie waren nicht alleine in diesem Bunker in dieser Nacht. Es waren noch andere Leute rum. Sind die auch involviert gewesen?
Das finde ich auch so speziell an diesem Fall. Es sind mindestens 4 von den weitere Unteroffiziere sind sogar aufgeboten worden vor das Gericht. Die mussten aussagen, was sie in dieser Nacht gesehen und gehört haben. Und die haben alle nichts gesehen haben und nichts gehört haben. Und das hat mir ein bisschen gezeigt. Das war für sie ein unglaublicher Konflikt gewesen. Also wenn sie jetzt den einen, den Schmied, beschuldigen und das bestätigen, was passiert ist, oder wenn sie am Brunner zu Hilfe kommen. Also, Das habe ich noch nie in so einer Deutlichkeit erlebt, dass alle gesagt haben, ich kann nichts sagen und ich weiss nicht, ich habe nichts gehört, ich habe nichts gesehen, ich habe geschlafen, es hat gewisse Unruhe gegeben, aber was wirklich passiert ist, zu dem kann ich nichts sagen. Also es war so wirklich ein grosses Schweigen gewesen beim Aufmarsch von diesen Leuten, die eigentlich hätte Auskunft geben sollten.
Ist denn der Vorfall, den du jetzt geschildert hast, mit der Ohrfeige, mit dem Panzertape, ist das die Version vom Opfer, vom Lukas Brunner, oder ist der Schmied geständig und gibt das zu?
Der Schmied hat eigentlich den grössten Teil von dem Vorfall zugegeben. Er hat dann immer betont, er sei betrunken gewesen. Das war eine wichtige Ausrede von ihm. Das hat er sich gestummen. Also, und er hat gesagt, es sei doch allen völlig klar gewesen, dass er das nicht ernst meint, auch die drohenden Worte. Und das sei, ja, das sei so ein Jux gewesen. Und quasi, das ist doch kein Straffall. Das, so geht man halt um miteinander als Unteroffizier. Und er hat ihn abgestellt, dass es in irgendeiner Art und Weise eine bedrohliche Situation soll gewesen sein.
Vor Gericht ist nicht nur die Schilderung von diesen beiden Wachmeistern besprochen worden, es hat auch Beweismaterial gegeben, das vorgeführt worden ist.
Ja, da bin ich sehr froh gewesen drum, dass das hilft einem, wenn man in der Zuschauerreihe sitzt. Das ist ja eine von den Spezialitäten von der erstinstanzlichen Militärprozess, dass es ein Unmittelbarkeitsverfahren ist. Das heisst, jeder Beweis muss eigentlich im Saal gezeigt, produziert werden, sagt man dem. Und was jetzt diesen Vorfall betrifft, hat das Opfer, also der Wachmeister Lukas Brunner, der hat derart Angst gehabt, was mit ihm könnte passieren. Er hat geahnt, dass er jetzt drankommt, dass da Kollegen etwas vorhat mit ihm, dass er sein Handy laufen lassen hat. Er hat dann nachher am Gericht erzählt, er ist auch befragt worden. Also er hat seine Sicht der Dinge als Opfer, als Geschädigte auch können schildern. Und er hat gesagt, er hätte keinen Empfang gehabt in dem Bunker unten. Darum hätte er niemanden zu Hilfe rufen. Er hat das Gefühl, er sei ganz allein in den Kameraden ausgeliefert, die irgendetwas mit ihm vorhaben. Und dann hat er aus höchster Not einfach auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Er hat das aufgenommen, was nachher mit ihm passiert ist. Und das hat dann der Gerichtspräsident im Gerichtssaal ablaufen lassen. Das konnte auch ich hören. Das war für mich unglaublich eindrücklich. Ich war noch nie in einem Bunker mit einer Horde von Wachmeistern, die dort übernachtet. Und das war für mich ziemlich eindrücklich, das zu hören. Also am Anfang hat man eigentlich nicht viel gehört oder nichts gehört, ausser, und da haben alle ein bisschen gelächelt im Gerichtssaal, ein ziemlich deutliches Schnarchen von einzelnen Leuten, die dort geschlafen haben. Und dann halt tap, 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 die Schritte. Und dann haben wir gehört, wie der Wachmeister Schmid sich am Bett vom Brunner genähert hat und ja, die blöden Sprüche, die er dann gemacht hat und das mit dem Tape, das ist eigentlich alles aufgenommen und darum hat er auch nicht wirklich Gründe gehabt, das gross abzustreiten. Also Beweise sind evident gewesen, auch wenn die anderen Kameraden sich nicht haben wollen äussern dazu.
Mhm. Er hat das aufgenommen, weil er etwas geahnt hat, dass das könnte etwas Schlimmes passieren. Jetzt müssen wir, glaube ich, über die Vorgeschichte von dem Vorfall reden, weil schon vor dieser Nacht sind die beiden aneinander geraten.
Ja, das ist tatsächlich so. Also das Panzertape und so einen Überfall, das plant man nicht spontan. Und die Vorgeschichte war, dass der Lukas Brunner 2-3 Nächte vorher den Auftrag hatte, im Bunker für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und
also das ist der, was Opfer geworden ist?
Genau, das ist eigentlich der Geschädigte in diesem Verfahren. Und der Brunner hat das ernst genommen, den Auftrag, pflichtbewusst. Und dann hat es halt andere Kameraden gegeben, die rumgekrakelt haben und Lärm gemacht haben. Und der Brunner hat das unterbunden, hat gesagt, es geht nicht und Ruhe jetzt. Und ja, ist nicht auf grosse Freude gestossen bei den anderen, ist dann auch schon angefeindet worden, eben weil er die Ruhe hat wollen durchsetzen. Und das hat er dann pflichtbewusst am nächsten Tag seinen Vorgesetzten gemeldet. Und mit dem hat er sich den Zorn der Kameraden auf sich gezogen. Er hat sich dann wirklich sehr hässliche Sachen müssen anhören. Das ist geäussert worden im Gerichtssaal. Es war von Kameraden Schweindreht, von Ratten, von Verrätern und dass man das nicht möchte. Und das sind unterste Schubladen, wenn man zu Vorgesetzten geht und wegen so einer lärmigen Partynacht sich beschwert. Aber ich muss sagen, ich habe den Lukas Brunner schon ein bisschen verstanden. Er hat einen Auftrag gehabt als Unteroffizier und im Militär, so hat man mir gesagt, muss man gehorchen. Also er hat wollen, ja, dem Befehl nachleben und hat das gemacht, was ihm aufgetragen wurde und hat sich durch das den Zorn von den Kameraden auf sich gezogen. Und das, eigentlich die Vorgeschichte, hat dann ein paar Tage oder ein paar Nächte später zu dem Überfall geführt mit dem Panzertape und der Ohrfeige. Und, aber man muss sagen, also der Schmied, der das gemacht hat, das war unbestritten gewesen. Und das hört man auch auf der Handyaufnahme, der war wirklich ziemlich stark betrunken gewesen, wo er dann zu dieser zweiten Bestrafungsaktion geschritten ist. Beim ersten war er nicht dabei gewesen. Das ist auch, das muss man jetzt zugunsten vom Schmied sagen. Der Thomas Schmied ist nur bestraft worden wegen dieser Ohrfeige und wegen dem Panzertape. Vorher, also wo man vorher mit dem Lukas Brunner geschumpfen hat, das sind andere gewesen. Dort ist einmal ein Besen rumgeflogen. Dort hat man im Abzeichen von der Uniformjacke gerissen. Aber das alles hat man am Thomas Schmied nicht vorgeworfen.
Der Wachmeister, der Opfer geworden ist, der Lukas Brunner, der war beim Prozess auch dabei gewesen, als Auskunftsperson und auch noch als Zuschauer. Dann. Er ist nicht mehr im Militär heute, wie übrigens auch der Thomas Schmid nicht mehr. Aber an dem Tag ist es noch zur Begegnung von diesen beiden gekommen. Wie ist das abgelaufen? Hast du das können beobachten?
Ja, das war sehr, sehr spannend gewesen. Und da habe ich einmal mehr erlebt, dass eigentlich außerhalb vom Gerichtssaal fast das emotional Entscheidende passiert. Die beiden Männer sind sich am Anfang recht aus dem Weg gegangen, man hat gemerkt. Der eine will nichts mit dem anderen zu tun haben und sie sind so ein bisschen umeinander tigert. Aber bei jedem Gerichtsprozess gibt es immer viel Pause. Es gibt Unterbrüche, es gibt Mittagspause, es gibt Zeit von der geheimen Urteilsberatung. Da tun die fünf Richterinnen und Richter ihr Urteil beraten. Und dann stehen die beiden Beteiligten so ein bisschen, ja, um und haben nichts zu tun. Und es ist tatsächlich erstens zu einem Gespräch kommen, zwischen den beiden Männern, zwischen dem Schmied und dem Brunner. Und was mich sehr berührt hat, ist, dass ich irgendwann gesehen habe, wie sie sich die Hand reichen und wie sie zusammen abgemacht haben, so, wir möchten jetzt wieder Frieden zwischen uns und wir tun jetzt die Sache bereinigen. Quasi aussergerichtlich. Dort haben sie noch nicht gewusst, wie das Urteil wird rauskommen. Aber sie haben gesagt, wir wollen jetzt das beenden, wir möchten Frieden zwischen uns, wir reichen uns die Hand. Und das, ja, das ist so ein unglaublich schöner Nebeneffekt von so einem Prozess. Und mich hat auch beeindruckt, dass der Lukas Brunner bis am Schluss geblieben ist. Also, ich habe gemerkt, er will die Aufarbeitung miterleben und er will bleiben und hören, was mit dem Schmied passiert. Und ich glaube, dass nachher beide haben können, wie, ja, die Sache wirklich beenden für sie.
Mhm, schön. Bis am Schluss geblieben, es hat sich auch recht in die Länge gezogen, also bis dann die Urteilsberatung durch war, ist es noch schon eine nächtliche Stunde gewesen, wo das Urteil verkündet worden ist. Wie haben die Richter entschieden?
Ja, wenig überraschend aufgrund von dieser klaren Beweislage und weil der Schmied ja auch das meiste zugegeben hat, das muss man sagen, ist es zu einem Schuldspruch gekommen. Der Thomas Schmied ist wegen Tätlichkeit und wegen versuchter Nötigung schuldig gesprochen worden. Er hat eine bedingte Geldstrafe kassiert von 90 Tagessätzen an 100 Franken bei einer Probezeit von 3 Jahren.
Das Urteil ist etwas weniger streng als die Anklage, das gefordert hat. Die Anklage ist ja nicht die Staatsanwaltschaft im Militärstrafprozess, das habe ich schon gelernt, das ist der Auditor. Wer hat gewonnen in diesem Prozess? Was würdest du sagen?
Ich finde, es haben beide gewonnen. Der Geschädigte und der Angeklagte. Und was ich immer wieder merke, vor allem beim Militärprozess, aber häufig auch bei anderen, ist, dass sich die Beteiligten können das Bild machen, was für ein Aufwand getrieben wird, um die Sache zu regeln und um wirklich ein faires Gerichtsurteil zu fällen. Und das ist bei der Militärjustiz natürlich besonders ausgeprägt, weil da erstens haben wir 5 Richterinnen und Richter, wir haben den Gerichtsschreiber, die tragen alle Uniformen, wir haben den Auditor, wir haben einen Untersuchungsrichter gehabt. Da sind 4 Leute als Zeugen befragt worden. Also das ist wirklich, ja, da wird einiges an Aufwand betrieben, um zu einem möglichst gerechten Urteil zu kommen. Ich glaube, das haben die beiden Männer gesehen und begriffen. Auch der Schmied, obwohl er schuldig gesprochen wurde, er hat gewusst, dass er einen Blödsinn gemacht hat und dass man das nicht darf. Aber auch der Lukas Brunner, der damals im Bunker so im Stich gelassen worden ist, ihm hat niemand geholfen. Ihn hat man einfach liegen lassen und zugeschaut, was passiert. Und jetzt hat er immerhin können miterleben, dass sich da eine ganze Reihe von Menschen darum kümmert, dass das, was mit ihm passiert ist, dass das für nicht in Ordnung eingestuft wird und dass der andere für das eine Strafe bekommt.
Mhm. Und obwohl der Tag herzig angefangen hat mit der Militärpolizei, die aufgeboten werden musste, hat es dann doch auch noch schön geendet mit dem Urteil. Aber ich finde auch mit dem Handreichen, dass die sich versöhnt haben im Gang, ja, finde ich eine schöne Geste.
Ich habe den Eindruck, der Handschlag war fast noch wichtiger gewesen als das Urteil vom Gericht.
Danke vielmals, dass du uns von diesem Fall erzählt hast, Brigitte. Das war die dritte Qual, der Justizpodcast der Republik. Mit Fragen, Kritik oder Anregungen können Sie sich sehr gerne bei uns melden. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen, die wir überkommen, als Sprachnachricht zum Beispiel an die Nummer 079 507 60 59. Die Nummer die steht auch im Episodenbeschreib. Mein Name ist Boisson. Ich würde mich freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.